man kann nicht immer nur, in Anführungszeichen nur, ne, kritisieren oder sagen, oh, es läuft alles nicht oder wird immer alles schlechter und sich dann auf der anderen Seite aber nicht auch selber wirklich engagieren.
Viele Frauen in den unteren Hierarchieebenen, aber wenig an der Spitze. Das ist ein Thema, das nicht nur Ärztinnen sehr gut kennen. Das ist auch ein Thema, das Apothekerinnen umtreibt. Und deshalb spreche ich in dieser Folge des Podcasts ausnahmsweise nicht mit einer Medizinerin, sondern mit einer Pharmazeutin. Und zwar mit Dr. Ina Lukas, Inhaberin von 4 Apotheken in Berlin, Präsidentin der Apothekerkammer Berlin und seit gut einem Jahr Vizepräsidentin der ABTA, also der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Wir wollen uns unter anderem unterhalten über geteilte Führung und Frauenförderung. Herzlich willkommen.
Hallo Julia, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Mein Name ist Julia Rotherbel. Ich bin Chefredakteurin der Apothekenumschau und ich wünsche euch jetzt sehr viel Spaß beim Zuhören.
Frau Doktor, übernehmen Sie. Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Ich habe im Intro schon verraten, dass du Vizepräsidentin der ABTA bist seit gut einem Jahr. Das ist aber nicht alles. Du bist auch Präsidentin der Apothekerkammer Berlin, Mitinhaberin von 4 Apotheken in Berlin. Und das ist auch noch nicht alles. Und man fragt sich so ein bisschen, wie du das eigentlich alles machst und wann du so Zeit für dich findest, habe ich mich gefragt zumindest.
Ja, du hast vollkommen recht. Das stimmt alles, was du gesagt hast. Und auch für mich war das natürlich eine relativ kurze Phase des Onboardings für diese ganzen verschiedenen Funktionen. Ich bin Kammerpräsidentin im Mai 24 geworden, dann ab der Vizepräsidentin. Im Januar 25, bin schon lange selbstständig, also da war die Routine da, will ich mal sagen. Hatte aber 2022 auch nochmal 2 Apotheken dazugenommen für den Verbund. Also ich war so ein bisschen im Change, im Marathonlaufen, ne, im neue Sachen lernen drin. Und deswegen hat es sich auch gar nicht so schrecklich angefühlt, da immer mehr sozusagen in den Rucksack reinzuladen. Und so langsam merke ich auch, dass ich gut zurechtkomme mit meinen Aufgaben und mit dem, was man von mir auch erwartet im Zweifel. Klar, es gibt durchaus Dinge, die ich jetzt ganz neu lernen musste. Also ne, das ist immer noch mal ein bisschen schwieriger.
Und zum Beispiel?
Ich merke, auch ich werde älter. Da fällt es schwerer. Naja, also gerade jetzt in dem Bereich Interessensvertretung, Kammerrecht, Mitgliederverwaltung, Klarheit darüber, was kann man machen dürfen, was nicht, wie wir im Verband miteinander arbeiten, wie die Länder organisiert sind, wie wir das in der Bundesebene zusammenbinden. Also da sind ja schon ein paar Themen dabei, die ich jetzt als selbstständige Apothekerin so natürlich nicht bearbeiten musste. Insofern gab es da viele neue Strukturen zu lernen, auch neue Menschen natürlich, ne? Also man muss ja erstmal wissen, wie die alle heißen da in den Kammern und Verbänden, in den ganzen Bundesländern und so, dass man auch miteinander ins Reden kommt und dann, wer miteinander redet, der kann eben auch ja Dinge anschieben, ne? Insofern war das für mich im ersten Jahr jetzt auch wirklich ganz, ganz massiv, Netzwerkarbeit betreiben, ne? Zu wissen, wer ist einfach wo auch in Verantwortung.
Weil du hattest gerade Change-Prozess gesagt. Du hast ja eigentlich 2 Dinge geändert. Du wolltest eigentlich gar nicht in die Apotheke und du wolltest auch nicht in die Standesvertretungen. Beides Stimmt. ist passiert. Warum?
Ja, ich glaube, das ist manchmal so. Die sich selbst erfüllenden Prophezeiungen, habe ich manchmal den Eindruck.
Fangen wir mal bei der Apotheke an. Du hast eigentlich erst gedacht, du machst Forschung.
Richtig. Ich habe ganz früh meine heutige OHG-Partnerin im Studium kennengelernt. Also eigentlich am ersten Tag des Studiums. Und wir haben uns sehr schnell, sehr gut verstanden. Und ich habe zu ihr, weiß ich auch nicht, wirklich in den ersten Wochen gesagt, Mensch, und wir beide machen mal was zusammen. Und das war gar nicht näher definiert. Aber irgendwie, klar, schwang für mich so ein bisschen das Thema Apotheke mit, weil ehrlicherweise, als ich Pharmazie angefangen habe zu studieren, war das Thema Apotheke schon in einem gewissen Fokus. Okay. dann studiert man Pharmazie und es wird halt wissenschaftlicher. Ne? Also das Studium bereitet natürlich auf alles Mögliche vor und auch und im Besonderen vielleicht auch auf wissenschaftliches Arbeiten. Und dann rückt vielleicht auch die Tätigkeit in einer Apotheke ein bisschen in die Ferne einfach. Ja. Deswegen ist es auch gut aus meiner Sicht, dass wir alle Pharmazeutinnen und Pharmazeuten im praktischen Jahr mindestens ein halbes Jahr in der Apotheke haben, weil man quasi eigentlich wieder ein bisschen zurückgebordet werden muss auf das Thema öffentliche Apotheke und Versorgung. Das gelingt in den allermeisten Fällen tatsächlich auch, dass die Leute sagen, oh, das ist eigentlich ein super Job. Das macht eigentlich, das bringt eigentlich richtig Spaß. Da bleibe ich oder das mache ich weiter. Und bei mir war es so, ich habe das gemacht und hatte aber schon immer auch Lust auf Forschung. Ich hatte Lust auch auf Lehre. Also ich habe ja während meiner Promotion auch Studierende unterrichtet an der FU. Und es hat mir immer großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Also so ein bisschen so ein pädagogisches Gehen habe ich vielleicht. Und das ist auch übrigens in der Apotheke nicht verkehrt. Und dann habe ich mich ja doch für eine Promotion entschieden, weil eben da waren so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich jetzt die Promotion, um nochmal zu gucken, ne? Ist das wirklich für mich, sag mal, der Lebensweg, ne? Diese Wissenschaftslaufbahn einzuschlagen. Und wie das dann so ist, kam ich Richtung Ende der Promotion also an und habe dann mich gefragt. Ich habe währenddessen immer in der Apotheke nebenbei gearbeitet. Einfach auch, um das zu finanzieren. Und habe mich gefragt, was will ich? Und habe am Ende der Promotion durchaus gedacht, nee, es kommt eigentlich schon auch irgendwie Apotheke in Frage. Weil ich arbeiten mit Menschen mag. Und man muss sagen, wenn man in so einem Labor arbeitet, dann ist natürlich ist die Gruppe mit Menschen, mit denen man so zusammenkommt, überschaubar, so in der Regel.
Ja.
Und ich mag es schon sehr, wenn ich mit vielen verschiedenen Menschen zu vielen verschiedenen Themen irgendwie sprechen kann. Und habe gedacht, eigentlich ist das was für mich. Habe aber auch eine klare Vorstellung davon gehabt, wie das dann sein müsste. Also wie so eine Apotheke aussehen müsste, die mir gehört. Und habe die ganze Zeit über natürlich mit meiner Kollegin Maria Kontakt gehabt, weil sie eine Freundin ist von mir. Und habe dann zu ihr gesagt, so, erinnerst du dich? Wir haben noch mal gesprochen. Und da war sie zu der Zeit bei einer Krankenkasse, einer großen Krankenkasse beschäftigt und hat aber irgendwie gleich gesagt, oh, ja, ist eigentlich eine gute Idee. Und dann sind wir so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde da gekommen, haben das irgendwie im Juni 2013 uns das erste Mal gesagt, dass wir das irgendwie wollen, hatten im September erste Gespräche für den Standort. Im Oktober verdichtete sich das total und dann musste die Apotheke auch noch gebaut werden. Wir haben einen Standort übernommen, wo wir quasi nur die Fläche hatten.
Okay.
Mussten die Apotheke da einbauen und haben dann von Oktober bis Februar 14 in einer Hauruck-Aktion diese Apotheke gebaut und waren plötzlich mit dem Februar 14
Geschäftsfrau.
Selbstständige Apothekerin, genau. Das war schon auch irgendwie gut.
Noch eine Zwischenfrage. Also die Personen, mit denen man im Labor zu tun hat, sind ja nicht nur wenige, sondern in der Lehre sind es ja auch vor allem dann noch Männer. Wenn man sich die Zahlen anschaut, mit wem man in der Apotheke zu tun hat, sind es sehr, sehr, sehr überwiegend Frauen. Hat das auch eine Rolle gespielt bei deiner Entscheidung?
Ich würde sagen, im Nachgang wahrscheinlich ja, aber unterbewusst. Man guckt ja dann natürlich auch ein bisschen zurück, ne, wenn man dann so Reflexionsprozesse irgendwie anwirft bei sich. Und ja, das war schon ein Thema. Auch in meiner Promotionszeit gab es in leitenden Positionen eher Männer als Frauen. Und es war schon auch ein Leistungsverständnis mitunter da, wo man das Gefühl bekommen konnte, naja, wenn man dem richtigen Geschlecht angehört, dann kommt man halt auch sehr viel schneller, sehr viel weiter. Und das Thema Frauen und Wissenschaft, das wissen wir ja auch, ne? Also Familiengründung und sowas, das beschäftigt viele Frauen in der Wissenschaft, gerade mit Zeitverträgen, ne? Das war für mich damals gar nicht so ein Thema. Aber ich zu der Zeit auch noch gar nicht so richtig in Richtung Familie gedacht habe. Aber vielleicht unterbewusst schon, ne? Weil man hört natürlich dann dies und das und sieht und liest dies und das und bildet sich dann wahrscheinlich schon auch irgendwie unterbewusst so seine eigenen Wahrheiten. Und ich schätze so im Nachgang, wenn ich drüber nachdenke, hat mich das schon auch ein bisschen beeinflusst, zu sehen, welche Faktoren einem helfen, Karriere zu machen, und welche vielleicht eher hinderlich sind. Und das sehe ich heute sehr klar und versuche in meinem Unternehmen eben auch sehr viel dafür zu tun, Frauen zu fördern, auch Karriereschritte von Frauen zu fördern im Unternehmen. Gerade dann, wenn sie vielleicht sogar junge Mütter sind oder vorhaben, Mütter zu werden. Ja.
Hättest du den Schritt denn auch gewagt, wenn deine Freundin gesagt hätte, sie bleibt bei der Krankenkasse?
Interessante Frage. Ich vermute ja, und ich vermute gleichzeitig, dass ich es womöglich dann mit jemand anders zusammen gemacht hätte. Weil mir schon klar gewesen ist, dass so ein Unternehmen davon profitiert, wenn zwei, vielleicht sogar drei, muss man mal sehen, irgendwie in Führungsverantwortung sind. Mhm. Gerade im Bereich der Apotheke vor Ort, ne, ist es ja so. Wir sagen immer, das ist ein toller Arbeitgeber oder ein toller Arbeitsbereich, wo Beruf und Familie irgendwie vereinbar sind. Wir haben eine wahnsinnig hohe Teilzeitquote, ne, in den Apotheken und eben wahnsinnig viele Frauen, die in den Apotheken arbeiten. Und gleichzeitig muss das ja irgendwie auch für die Apothekenleitungen gelten dürfen, ne? Dass man auch vielleicht mal ein, zwei, drei Kinder bekommt, wie auch immer. Mhm. Und da, glaube ich, haben wir auch als Apothekenleiterin natürlich einen Auftrag, ne? Das nicht nur, ich sag mal, hinzunehmen oder so als Gott gegeben, naja, wo viele Frauen arbeiten, da ist halt viel Teilzeit und so und wenig Karriere, das halte ich für einen falschen Duktus, sondern eben gerade zu sagen, da wo viele Frauen arbeiten und auch in Teilzeit, muss es trotzdem möglich sein, Karriere zu machen. Auch wenn ich jetzt an dieser Stelle ganz klar und deutlich sagen muss, Maria ist die Beste, mit der ich es hätte machen können. Und unsere Historie zeigt es auch. Wir machen das jetzt seit fast 12 Jahren zusammen. Und also es gibt nichts und gar nichts, was ich verbessern wollen würde. Mal abgesehen von unserer gemeinschaftlichen Performance, ne? Das wollen wir immer. Aber mit ihr kann ich über alles sprechen. Sie sieht schon an meinem Blick, ob mir was gefällt oder nicht. Ob wir irgendwie, ob wir den Kurs verändern müssen. Wir sind in einem super Austausch miteinander. Wir sind sehr nachsichtig miteinander. Wir sind aber auch in gewissen Situationen ganz klar, auf wessen Schreibtisch jetzt die entsprechende Aufgabe liegt. Also,
wie teilt ihr euch denn auf? Das wäre meine Frage tatsächlich auch gewesen. Also habt ihr Gebiete, die jeder übernimmt? Habt ihr Zeiten, die übernommen werden? Oder wie sieht bei euch geteilte Führung aus?
Ja, das hat sich natürlich jetzt auch ein bisschen geändert mit meinen neuen Funktionen, aber ich spreche mal vielleicht von der Zeit davor, wo wir beide, ich sag mal in Anführungszeichen, nur Apothekenleiterin gewesen sind. Da haben wir es so gemacht, dass wir thematisch erstmal auf jeden Fall geteilt haben. Mhm. Also ich bin die Kollegin sozusagen, die den Personalbereich voll und umfänglich verantwortet hat, immer schon. Mitarbeiterführung, Mitarbeiterentwicklung, auch Dienstpläne, all das. Mhm. Und Maria hat ganz viel Fokus gehabt auf den Bereich Verwaltung, im Prinzip Prozessorganisation, Struktur. Das waren so erstmal die groben Schwerpunkte. Und immer dann, wenn wir ein neues Projekt sozusagen gemacht haben, also zum Beispiel finalisiert haben, dann war das auch klar. Ich war so diejenige, die sich um das ganze Thema Marketing, PR, Kundenbindung, all das gekümmert hat. Und Maria war so ein bisschen die Baumanagerin zum Beispiel. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie neu gebaut haben, war sie diejenige, die wusste, wo welches Klimagerät angeschlossen wird und so weiter. Also das war auch immer super, dass wir da wussten, okay, das ist was für mich oder das ist was für sie. Und was die Arbeitszeiten betraf, haben wir das immer so ein bisschen auch abhängig gemacht davon, wie gerade die Familiensituation des jeweils anderen gewesen ist. Ne? Okay. Wer hat gerade ein Kind bekommen oder so? Wer hat gerade welche Familienherausforderungen? Und haben das so organisiert, dass wir im Prinzip immer ein ähnliches Stundenvolumen operativ gemacht haben und ein ähnliches Stundenvolumen dann natürlich strategisch. Und umso größer der Verbund wurde, umso mehr, klar, war strategische Arbeit nötig für uns. Wir haben dann auch eine Unternehmensstruktur eingezogen, haben uns durch so ein Managementteam quasi Entlastung auch gesucht bei der Bearbeitung der Themen und sind da eigentlich, glaube ich, mittlerweile an einem ganz, ganz optimalen Organigramm rausgekommen, muss man sagen.
Geteilte Führung ist ja generell ein großes Thema, auch in der Medizin, nicht nur in der Pharmazie, ganz generell würde ich sagen.
Ja,
du hast jetzt 12 Jahre Erfahrung. Wenn du jetzt jemanden, der sich quasi einen Sparringspartner oder eine Sparringspartnerin gerade sucht, beraten müsstest, was würdest du aus deiner Erfahrung sagen, sind ganz wichtige Punkte, die man bei der Auswahl dieser Person berücksichtigen sollte?
Das ist eine tolle Frage, weil das ist, glaube ich, echt und wirklich essentiell für den Erfolg der Unternehmung, egal was man davor hat. Man muss jemanden finden, der, und ich glaube, das ist das absolut entscheidendste Kriterium, der vom Mindset her genauso ist wie man selbst, der die gleiche Lust und Power für das Thema hat. Man muss merken, finde ich, ob jemand auch eigeninitiativ irgendwie Dinge anschieben kann. Ja, also dieses ganze Thema viel reden und dann nichts anschieben oder nichts machen, ne, das, glaube ich, kennt jeder von uns. Wenn man also merkt, da ist jemand, der eigenverantwortlich und eigenständig sich wirklich kümmert und auch mit Ergebnissen, ich sag mal, proaktiv auf den jeweils anderen zugeht und sagt, hör mal, ich habe mir Gedanken gemacht, dies und das wäre mir wichtig und so weiter. Wenn man so jemanden findet, dann sind es sehr, sehr, sehr gute Voraussetzungen, finde ich. Ein zweiter Punkt nur wäre für mich, dass man eher dem anderen was gönnt, als dem anderen was zu neiden. So, das ist eine Haltungsfrage aus meiner Sicht. Und ich neige dazu, immer mehr geben zu wollen, als nehmen zu wollen. Das ist ist einfach in mir drin. Und ich glaube, dass das auch hilft dabei, wenn man weiß, dass jeder immer individuell in einer Lebenssituation ist, die eben mal was zulässt und mal was nicht zulässt, ja. Und dass man dann miteinander transparent darüber spricht und sagt, du pass auf, so und so ist das gerade bei mir, das und das kann ich schaffen, das und das nicht. Und dass daraus nicht sofort eine Neiddebatte resultiert, sondern eher Verständnis erwächst und man zusammen versucht, eben Lösungen zu finden und vielleicht auch Zeiträume abzustecken, wo man sagt, pass auf, machen wir das jetzt mal ein halbes Jahr so und schauen dann nochmal, evaluieren nochmal nach, ob das so bleiben kann oder nicht. Und das sind für mich die wesentlichen Punkte. Also wohlwollend miteinander sein und das gleiche Mindset haben. Ich glaube, das sind so die beiden Riesenpunkte.
Aber sonst darf man sehr unterschiedlich sein. Oder ihr seid ja wahrscheinlich, wenn
muss
du
man.
Jetzt, ja, weil du sagst, ihr habt ganz klar, von Anfang an war klar, wer was übernimmt, dann ist ja auch klar, dass da Unterschiede da waren.
Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen unser Geheimnis. Maria und ich, wir funktionieren einfach komplett anders. Das ist wirklich lustig. wirklich. Also während man mich permanent ansprechen kann, braucht Maria Struktur, ne? So. Während sie aber alle ihre Deadlines auf die Sekunde einhält, kann mir das passieren, dass jemand sagen muss, sag mal, hattest du gesehen das? Und so. Also wir funktionieren wirklich unterschiedlich, aber das macht, glaube ich, genau die Power aus, die wir haben. Also wir haben das mal auch ein bisschen analysiert. Ich bin so der Motivator. Ich kann mich stark machen für neue Sachen. Ich kann Leute wirklich mitreißen. Ich habe eine gute Kommunikation. Und Maria räumt letztlich hinter mir auf, muss man sagen. Die sagt dann, alles gute Ideen, aber umsetzbar davon sind nur 2. Und zwar deswegen. Und dann sagt die auch, ne, das ist unser Fahrplan und so könnten wir es tun. Und das ist essentiell. Du brauchst immer jemanden, der ich will mal sagen, von Ast zu Ast hüpft und mit Begeisterung neue Sachen ins Unternehmen bringt. Und du brauchst jemanden, der sagt, okay, was davon ist mit unseren Mitteln, in unserem Rahmen möglich. Und das funktioniert bei uns total herausragend, glaube ich.
Maria war die erste von euch, die quasi sich auch standespolitisch engagiert hat. Du warst, genau. Du standst dem Ganzen so ein bisschen skeptisch gegenüber. Warum?
Genau, also Maria hatte wirklich direkt, nachdem wir gegründet haben, nahezu im Folgejahr, sich im Berliner Apothekerverein engagiert. Und wie das eben so ist, ne, solche Berufsvertretungen, die folgen ja einem bestimmten Muster. Ne? Da gibt es Gremiensitzungen, da gibt es dann demokratische Abstimmungen und sowas. Und es lag mir einfach gar nicht. Ja?
Also alles zu langsam.
Genau, alles zu langsam und nochmal noch eine Schleife und so. Das konnte ich ganz schlecht aushalten. Und Maria aber schon, ne? Die ist dafür eigentlich schon auch gemacht gewesen, immer da auch diese Entscheidungskette einzuhalten und so weiter und so fort. Und ich habe oft gedacht, ich bewundere sie dafür, dass sie das schafft irgendwie, weil ich manchmal hätte ich wahrscheinlich gesagt, boah, ich komme hier keinen Millimeter weiter, ich muss jetzt hier wieder weg. So. Und dann wird man ja aber selber älter, ich auch, und merkt so ein paar Sachen, ne, die schleifen sich bei einem selber eben auch ab. Ne? Also gerade Maria und ich, wir haben dann eben lange ja auch letztlich in so einer Art Gremium zusammengearbeitet, ne, zu zweit und jetzt nachher mit dem Management-Team auch eben mit ein paar mehr Leuten. Da musst du schon, klar, ein bisschen auf den Konsens gucken, ne? Und auch ein bisschen die Diskussion und den Diskurs fördern, damit am Ende vielleicht auch alle mit dem Konsens leben können und so. Und das hat mich, glaube ich, so ein bisschen fähiger gemacht, will ich mal sagen. Und ich glaube auch, dass meine diplomatischen Fähigkeiten auch gewachsen sind über die Jahre, was vielleicht mit der Aufgabe der Personalführung auch zu tun hatte. Ne? Wenn man viele Leute irgendwie führt und viele Gespräche führt. Ich habe sehr früh angefangen, Feedback-Gespräche bei uns einzuführen, eine Kultur zu machen, wo wir miteinander wirklich reden darüber, was können Ziele sein, wie wollen wir miteinander umgehen. Wir haben früh uns um Unternehmenswerte gekümmert und all sowas. Ne? Wenn man dann quasi anfängt, Debatten zu führen und merkt, wo der eine oder andere vielleicht schwer zu überzeugen ist und woran es möglicherweise liegt, dann lernt man da dazu. Und ich glaube, ich habe da viel dazu gelernt und bin, glaube ich, jetzt einigermaßen geeignet für
Also du würdest sagen, du hast dich verändert, aber nicht die Gremien?
Das ist jetzt fies, aber ich würde vielleicht sagen, ja.
Aber was gab denn am Ende wirklich, kannst du dich an den Moment oder irgendwie das Ausschlaggebende erinnern, warum du dann tatsächlich gesagt hast, okay, ich mach's doch?
Ja, also das ist natürlich immer so ein bisschen der Pioniergedanke, ne, oder der Robin Hood-Gedanke oder ich weiß nicht, wie du das nennen willst, aber ich verändere jetzt nochmal was, ne? Ich helfe jetzt dabei, vorwärts zu kommen. Weil mir persönlich liegt ja, und das ist ja mein Motor eben seit jeher, mir persönlich liegt ja die Versorgung sehr am Herzen. Und zwar eben die Versorgung der Patientinnen und Patienten auch durch Apotheken vor Ort. Und ich glaube, wir setzen was aufs Spiel als Gesellschaft, wenn wir dieses Konstrukt irgendwie untergehen lassen. Und ich habe mir überlegt, ich will bis zu meinem letzten, zumindest beruflichen Atemzug, dieses Thema schon auch forciert mit treiben, dass wir als Gesellschaft eine Entscheidung treffen, die möglichst bedeutet, die Apotheke vor Ort gehört in die Gesundheitsversorgung zentral hinein. Und wenn man so einen Motor hat und dann weiß, naja, wenn ich dafür einstehen will und das wirklich nach vorne bringen will, dann muss ich vielleicht auch in diese Gremien hinein. Und da ist es so ein bisschen, wer A sagt, muss auch B sagen. Hm. Und das ist, glaube ich, die Kette gewesen. Man hat mich dann gefragt, ob ich mir was vorstellen kann. Ich habe erst gesagt, weiß nicht. Und dann kommt man da eben ins Denken. Und mir war eben auch klar, man kann nicht immer nur, in Anführungszeichen nur, ne, kritisieren oder sagen, oh, es läuft alles nicht oder wird immer alles schlechter und sich dann auf der anderen Seite aber nicht auch selber wirklich engagieren. Und ich habe eben versucht, auch gerade jetzt im letzten Jahr, ganz massiv dafür zu sorgen, dass dieses Thema Apotheke vor Ort und Apothekerinnen vor Ort erstmal Sichtbarkeit bekommen, ne? dass wir stattfinden, dass wir auch eingeladen werden, wenn irgendwo Gesprächsrunden stattfinden, egal wo, dass wir da mitgedacht werden, ne? Dass irgendjemand sagt, sag mal, haben wir an die Apotheken gedacht? Und das ist beim Impfen zum Beispiel super gut gelungen, ja? Da haben die Kollegen natürlich auch eine super Vorarbeit geleistet, aber jetzt ist es so, fast alle, die zumindest in der Blase unterwegs sind, ne, haben das auf dem Schirm, dass Apotheken irgendwie bei den Impfungen
Also ich kann dir sagen, wir hatten auf apothekenumschau.de einen Artikel zur langen Nacht des Impfens, das ist einer der bestgeklicktesten gewesen. Also die Leute interessiert das total, weil das natürlich ein sehr niedrigschwelliger Zugang zu diesem Service ist. Du musst nicht beim Arzt einen Termin vereinbaren, der dann in 2 Wochen stattfindet, dann vielleicht noch im Wartezimmer sitzen mit hustenden PatientInnen.
Und da, glaube ich, haben wir noch, also das beim Impfen hat das hervorragend funktioniert, ist auch ein sehr guter Ansatz. Glaube aber, wir haben noch mehr Möglichkeiten in der Apotheke vor Ort, eben solche Leistungen rund um das Arzneimittel, um Gesundheit oder auch Krankheit und Therapie zu highlighten und irgendwie wirklich das Spotlight drauf zu richten. Und dabei würde ich gerne helfen und das heißt eben auch Gremienarbeit machen.
Stehst du denn damit auch für eine andere, neue Generation von ApothekerInnen?
Habe ich schon öfter mal gehört, die Frage. Ich glaube, dass das ganz normal ist, dass die Menschen, die vielleicht dann frisch in den Beruf kommen, nochmal andere Gedanken dazu haben als Menschen, die vielleicht sehr lange schon dabei sind. Was man auch, glaube ich, sehen muss, ist, auch die pharmazeutische Ausbildung hat sich ja verändert. Ne? Wir haben ja, kommen ja jetzt mit einem Dienstleistungsspektrum in Berührung, wo wir als Apothekerin auch anders an den Patienten müssen, ne? So. Und also gerade Impfung ist auch wieder ein gutes Beispiel. Plötzlich bin ich da im 1:1 in so einem Raum mit jemandem, ne? Und mach auch noch was mit dem, ne? Also ich fasse den an und sowas. Und ich glaube, das ist etwas, was viele, viele Jahre zuvor eher eben mit der ärztlichen Tätigkeit verbunden worden ist, ne? Und es gibt vielleicht auch Kollegen, die sagen, ja, aber ich bin ja deswegen Apothekerin geworden, weil ich genau das nicht wollte, ne? So. Das, also gibt's auch, ne? Und das kann ich auch nachvollziehen. Nur die Zeiten ändern sich, ne? Die Zeiten ändern sich aber immer wieder. Also das ist jetzt ja nichts, was nun für diese Epoche unique ist, sondern das ist ja etwas, was immer wieder vorkommt, dass sich Dinge verändern. Und ich glaube, wir haben hier gerade vielleicht einen Schlüsselmoment oder ein Schlüsseljahr, weil eben eine Apothekenreform ins Haus steht, wo wir klar es aktiv in der Hand haben, ob wir als Berufsstand weiterhin Relevanz besitzen werden und relevant sein werden in diesem Kontext Gesundheitsversorgung oder ob wir uns, ja, ich will das Wort nicht immer so bemühen, aber ob wir uns verzichtbar machen, weil es am Ende um eine Arzneimittellogistik geht, die irgendjemand machen kann und eine ärztliche Aktion. Oder ob es eben eine Schnittstelle gibt, so wie uns, die die Therapie, die ärztliche und das Arzneimittel so zusammenbindet und so auch ausgestaltet, dass der Mensch, der hier quasi eine Behandlung und eine Therapie benötigt, sie optimal anwenden kann, damit sie optimal wirken kann und damit alles, was dranhängt, ne, Folgekosten und so weiter, auch minimiert werden können. Also ich glaube, wir haben jetzt hier eine Chance, wirklich Gestalterinnen zu werden.
Wie schade findest du es, dass du in den Gremien wenig Frauen hast, die dieses Thema mit dir gemeinsam angehen? Also jetzt zumindest an den Spitzen der Gremien sieht es jetzt dafür, dass das Apothekenpersonal über 90% wahrscheinlich weiblich ist. Aus, was die Frauenquote anbelangt.
Sagen wir mal, ich sage ausbaufähig, was die Frauenquote anbelangt. Also ich persönlich setze, so gut es irgendwie geht, immer auf gemischte Teams, ne? Also auch bei mir in der Apotheke. Wir haben einigermaßen viele männliche Kollegen auch bei uns, die wirklich dazu beitragen, dass wir ein extrem ausgewogenes Miteinander haben. Und ich glaube, das muss auch sein. Wir haben im ABDA-Vorstand jetzt die Situation, da sind 7 Menschen, 4 davon sind Frauen, 3 sind Männer. Ist richtig, was du sagst. Die Spitzenpositionen sind alle männlich besetzt, ne? Also der ABDA-Präsident ist männlich, der DHV-Chef ist männlich, der BAG-Präsident ist männlich.
Aber ihr habt jetzt eine Hauptgeschäftsführerin.
So, genau, die Vizes und auch die Kollegin aus der Angestelltenvertretung und die Hauptgeschäftsführerin und die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin sind jetzt weiblich. Also es gibt sehr, sehr viele Frauen, die da in diesem Kontext auch unterwegs sind und die sich einbringen, was ich sehr schätze. Und ich glaube auch, vollkommen richtig, wir können noch daran arbeiten, dass wir mehr Frauen die Chancen ermöglichen, eben da auch an Spitzenpositionen zu kommen. Wieder kurz der Rückblick, ne? Frauen haben andere Lebensphasen als Männer. Und es kann sein, dass eben zu einem Zeitpunkt, wo, ich will sagen, plakativ so Hüte verteilt werden, man gerade andere Sorgen oder einen anderen Fokus hat, weil man vielleicht gerade ganz frisch Mutter geworden ist oder so etwas, ne? Aber da als Gesellschaft dran zu arbeiten, ne, dass das sozusagen eben kein Nachteil mehr sein muss, sondern dass wir sagen, auch eine Lebensphase, die einen starken Fokus meinetwegen außerhalb der Arbeit oder auch der Gremienkulturen setzt, muss es möglich sein, die Zeit, die man vielleicht aufwenden kann und möchte, irgendwie auch nutzbar zu machen, ne, für alle, die daran beteiligt sind. Aber das ist ein gesellschaftlicher Shift. Ich glaube, wir sind da auf dem Weg. Das sehe ich schon, ne? Ich sehe auch, dass deutlich mehr Männer Elternzeiten beantragen, die über die, ich will mal sagen, 2 Monate oder 4 Wochen hinausgehen. Also ich glaube, da passiert was und das hilft auch schon sehr.
Aber wenn du jetzt rein die Apothekenblase anguckst, wollen die Frauen nicht? Wir haben bestimmt Gründe, warum sie nicht wollen. Oder ist es auch so, dass die männlichen Netzwerke so stark sind, dass die Frauen vielleicht auch nicht, jetzt sehr überspitzt gesagt, nicht dürfen?
Ich glaube, alles ein bisschen stimmt. Ja, also ich glaube, es ist alles ein bisschen wahr. Es gibt Situationen, da sind die Männernetzwerke extrem gut organisiert und da ist es ganz schwierig. Für mich war es nie schwierig. Im Gegenteil, bei mir war es sogar so, dass die Männernetzwerke mich angesprochen haben. Mhm. Also ich glaube, das steht und fällt immer auch ein bisschen mit dem eigenen Mut zur eigenen Courage oder auch zu sagen, ich traue mir das jetzt zu. Und da hast du das zweite Thema angesprochen. Frauen kommen manchmal nicht aus der Deckung, weil uns Frauen, glaube ich, so ein gewisser Perfektionismus in die Wiege gelegt ist. Wir wollen das immer alles zu 100.000% abgesichert haben, bloß keinen falschen Schritt machen. Ich sage immer, 20-80 ist mein Lebensmotto, ne? Ich komme durch. dass ich da wirklich 20-80 gegangen bin, hat vielleicht sogar nur, der Perfektionist unter uns gemerkt, ne? So. Ich glaube auch, dass wir uns Frauen gegenseitig noch anders unterstützen dürfen. Ich glaube, das ist auch ein Thema. Also es ist wirklich ein bunter Blumenstrauß, warum Frauen noch nicht da sind, wo sie vielleicht sein könnten. Ich merke, dass ein gewisses Konkurrenzdenken immer mal auch auftaucht, ne, untereinander, was Männer nicht so haben. Männer gehen da eher andersrum heran. Die sagen, wenn einer von meinen Buddies jetzt irgendwie hochrutscht, dann ist die Wahrscheinlichkeit und die Chance, dass ich mitrutsche, bei Gelegenheit recht groß. Ne? Bei Frauen bemerke ich das andersrum. Da ist jetzt jemand, der hat eine Stelle bekommen und dann ist es so ein bisschen wie, ich habe gegen die Frau verloren, dann ordne ich mich jetzt irgendwie ein und weiß nicht, ne, guck mal, ob ich hier überhaupt bleiben will oder ob ich nicht dann vielleicht was ganz anderes mache oder sowas. Also die Chancen zu sehen, die es vielleicht auch mit sich bringt, wenn jemand, den man kennt, irgendwo ist. Und das soll nicht bedeuten, dass es am Ende immer nur um Absprache und Vitamin B geht. Das ist Quatsch. Aber das ist uns allen ja klar. Ich arbeite da besonders gerne, wo viele Menschen um mich herum sind, mit denen ich gut zurechtkomme. Das ist was ganz Urmenschliches. Da werde ich mich wohlfühlen, da werde ich auch produktiv sein. Und in dem Moment, wo ich mit jemandem gut zusammenarbeite, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Karriere mache, einfach auch größer. Also ich glaube, da können wir Frauen vielleicht von den Männern auch noch ein bisschen was lernen.
Wenn man sich die Medizin anschaut, dann ist dieses Thema Parität jetzt mittlerweile ein sehr großes. Also es gibt ja immer mehr Vereine, die sich speziell diesem Thema widmen, sowohl quasi Ärztinnenbund, also quasi über alle Bereiche hinweg, aber auch zum Beispiel die Chirurginnen, also einzelne Fachbereiche. Ich bin mir gar nicht so sicher, so von außen betrachtet, ob das bei den ApothekerInnen eigentlich so ein Thema ist. Als Frau Oberwiening die erste ABTA-Präsidentin wurde, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, als würden die Frauen in der Apothekenbubble das so deuten, dass jetzt eine von ihnen quasi an die Spitze der Standesvertretung gegangen ist.
Nee, ich glaube, das ist so. Also, wie soll ich sagen, das war schon schön, ne? Also wir haben uns alle sehr gefreut. Das ist gar keine Frage. Und ich bin aber sicher, dass mein Berufsstand, und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen über alle ausgerollt, aber wir freuen uns viel nach innen. Also das ist ein bisschen auch das, was ich vorhin versucht habe anzusprechen. Ne? Wir machen so viel möglich an so vielen Stellen und wir sprechen aber nicht laut drüber. Also wir haben einen sehr engagierten Berufsstand, der aber relativ leise arbeitet. Das merkt man auch, wenn man in die Politik kommt, ne? Oder kam, bevor jetzt diese ganze Apothekenreformdebatte losging, ne, habe ich oft den Satz gehört, na, von euch Apothekern hört man ja auch gar nichts. So, ihr seid still irgendwie. Und das ist interessant, weil wir das natürlich selber gar nicht so empfinden würden, als wären wir nur so still. Aber ich glaube, das ist schon eine Wahrnehmung, die es gibt. Und da hast du einen Punkt. Also da ist endlich eine Frau ABTA-Präsidentin geworden und so richtig auf der Straße die Cheergroups waren nicht, ne, zu erkennen. Ich glaube aber auch, dass wir ein bisschen gucken müssen, Frau alleine ist jetzt auch nicht King, ne? Also du musst schon auch ein Leistungsportfolio mitbringen, du musst ein Charakterkostüm mitbringen, was reinpasst. Du musst letztlich auch ein Stück weit Kraft mitbringen, ne, dich auch ein bisschen durchzusetzen und sowas. Alles das, glaube ich, liegt uns Frauen auch nicht originär so immer in der Wiege. Aber es kann man lernen. Und ich glaube, da kommt eben viel zusammen. Ich glaube, einfach zu sagen, naja, lass uns Parität machen, weil die Gesellschaftsteile 50% Männer, 50% Frauen sind. Also ist es logisch, das so zu machen. Kann ich nachvollziehen.
Aber bei den Apothekerinnen ist es doch ganz anders. Also da sind die Anteile nochmal ganz anders. Also das ist 50-50, ja.
Ja. Weit entfernt eigentlich, genau. Aber da kommen wir auch aus der Historie, ne? Der Apothekenleiter war immer der Mann. Also das war so. Und ich kann dir eine Geschichte erzählen, die habe ich immer, freue ich mich sehr darüber. Und die erzähle ich auch, wenn es passt. Ich habe mal einen Kunden bedient in meiner Apotheke und wir haben gesprochen und ich habe ihn beraten und so weiter. Und dann waren wir mit dem Gespräch beendet und dann hat er zu mir gesagt, darf ich Ihnen sagen, richten Sie Ihrem Chef bitte aus. Das war richtig, richtig gut. Ja, richtig gutes Gespräch. Und dann habe ich gesagt, Moment, geben Sie mir eine Sekunde, das mache ich. Und dann bin ich weggegangen und bin zurückgekommen und habe gesagt, ah, meine Kollegin hat sie eben beraten und das war besonders gut. Danke fürs Lob.
Wie lange hat er gebraucht, um es zu verstehen?
Und es war witzig, weil er hat dann gelacht und wir haben beide gelacht natürlich. Aber es war mir ein inneres Blumenpflücken, da einmal kurz zu sagen, guck mal, die Zeiten haben sich geändert. Aber ich glaube, das ist eben was, ne, was du sagst. Wir haben so viele Frauen im Berufsstand und wir müssen die sichtbarer kriegen. Und das passiert auch. Immer mehr Frauen übernehmen Apotheken, ne, auch in diesen wilden Zeiten. Finde ich großartig. Trauen sich dann was zu. Und das ist dann wieder die Stärke, glaube ich, unserer Geschlechtsgenossinnen, Hemdsärmel hochkrempeln und wirklich, ne, bis zur Erschöpfung schaffen. Das können viele Frauen und auch Apothekerinnen sind da echt starke Kämpferinnen, ja.
Wie ist es denn generell, weil ich jetzt ja den Vergleich so ein bisschen mit den MedizinerInnen gezogen habe, wie ist es denn eigentlich so gesundheitsberufsübergreifend? Ich habe so den Eindruck, dass dieses Thema Frauenförderung im Bereich Medizin, Gesundheit, Pharmazie manchmal so spartig angegangen wird. Also es gibt dann zum Beispiel die Healthcare-Frauen, das sind dann die aus der Industrie kommen. Dann gibt es quasi Frauenförderung im Bereich der Pharmazie. Dann gibt es eben Frauenförderung im Bereich der Medizin. Man könnte ja auch quasi gemeinsam das angehen. Und ich habe bei dir auf LinkedIn gesehen, dass du auch auf einem quasi so einem Event warst, wo das versucht wurde. Wie ist denn eigentlich so die Situation zwischen den ApothekerInnen und den ÄrztInnen? Also gibt's da, hast du das Gefühl, da zieht man auch an einem Strang, was zum Beispiel das Thema Frauenförderung angeht? Oder macht's dann doch jeder für sich?
Also ich glaube, wir sind, was den Status quo betrifft, noch beim Jeder für sich. Das ist so. Wir versuchen aber gerade, dieses übergeordnete Bild zu zeichnen, dass es klug wäre, professionsübergreifend Frauenförderung zu verstehen und auch zu machen. Also fördern bedeutet ja, dass es etwas schon gibt, was man nur fördert. Da sind wir ja aber gar nicht gewesen bisher, sondern wir haben versucht, einzelne Frauen haben vielleicht versucht, ne, für ihren Berufsstand was zu erreichen und haben sich eben engagiert. Und du hast die HCF angesprochen, ne? Conny Wanke ist, glaube ich, so ein Vorbild, ne? Ja. Die hat das aufgesogen und die, wo immer sie kann, spielt sie das. Aber vollkommen klar, eine alleine reicht nicht und selbst so ein Netzwerk wie die HCF müssen sich weiter dafür stark machen und zwar nicht in so einer Einzelaktion, sondern es muss quasi immer mitschwingen. Und was mir zum Beispiel eben auffällt, wir haben manchmal Veranstaltungen und es gibt wirklich, wirklich, wirklich super gute Frauenexpertinnen. Und auf dem Podium sitzen aber doch wieder nur Männer. Da sind wir immer noch, ne? Ich glaube, manchmal gibt es irgendwie keinen richtigen Hebel, da reinzugrätschen und zu sagen, ich glaube, wir müssten die Besetzung anders machen. Hier muss sich sozusagen das Mindset aller Beteiligten ändern, ne? Wenn jemand eine Veranstaltung konzeptioniert, dann muss er sagen, also mein Ziel ist meinetwegen 50-50 bei den Präsentatoren, ja, oder ich will im Auditorium meinetwegen, ja, 50% Frauen, 50% Männer. Aber dass irgendwie ein Bewusstsein dafür existiert, dass Veranstaltungen immer dann besonders gut sind, wenn wir heterogenst besetzen, ja. Da müssen wir alle an unserem Mindset arbeiten. Ne? Da können wir Frauen vielleicht im Zweifel auch nur bedingt Förderung betreiben, wenn sich das Mindset vielleicht bei dem Veranstalter, in Klammern Mann, Klammer zu, ja, noch nicht gebildet hat, dass es irgendwie gut wäre, auch mal eine Professorin einzuladen oder einfach eine Kollegin aus der Praxis oder sowas. Ne? Das versuche ich zum Beispiel. Ne? Immer wenn es darum geht, dass wir in unserem Berufsstand Veranstaltungen machen, ne, sei es mit der Bundesapothekerkammer oder auch mit der ABDA oder so, dass wir gemeinsam darauf achten, ne, dass wir auch Frauen beteiligen und da nicht nur ob des Geschlechtes, ne, sondern eben auch wirklich zu sagen, da gibt es Expertinnen, die haben wirklich Expertise, die sind lange im Geschäft, die haben was zu erzählen, die sind eloquent, die kommen auf Bühnen auch gut rüber, ne, die sollte man unbedingt zu den Themen, die wir uns hier setzen, befragen. Und da, glaube ich, sollten wir alle zusammen dran arbeiten. Und Bewusstsein ist aus meiner Sicht immer der erste Schritt. Wenn mir auffällt, dass diese Veranstaltung, zu der ich eingeladen bin, einen Flyer hat, wo nur männliche Gesichter mich anlächeln und ich merke das erste Mal und denke, interessant, keine Frau dabei, dann kommen wir, glaube ich, vorwärts. Und da sind wir aber noch nicht. Da müssen wir hin und da müssen wir miteinander immer wieder drüber sprechen, auch wenn es manchmal anstrengend ist.
Ja, da gibt es ein schönes Zitat von der ehemaligen Vorsitzenden des Ärztinnenbundes. Sie hat mal gesagt, ich habe mal ein Foto gesehen, da wurden irgendwie Vertreter, also medizinische Vertreter einer Region fotografiert und es waren nur Männer. Und ich habe das sofort gemerkt und habe mich gefragt, warum haben es denn die Männer in dem Moment überhaupt nicht gemerkt, ja, dass sie nicht eine einzige Frau auf dieses Foto geholt haben. Ja.
Kein Fokus, kein Awareness, kein Bewusstsein, ne? Interessanterweise, ob man hätte mal machen können, folgenden Versuch, man hätte den Männern das Foto gezeigt und gefragt, fällt ihnen etwas auf? Mhm. Also nicht, ne, was fällt ihnen auf? Also dir muss was auffallen jetzt, sondern fällt ihnen an diesem Foto etwas auf? Und mich hätte interessiert, wie viele von den befragten Männern gesagt hätten, keine Frau. Meine These wäre, Stand heute, noch zu wenige. Ja, also.
Und wirst du mal ABDA-Präsidentin? Willst du vielleicht das nicht beantworten, aber ich muss trotzdem fragen.
Nee, ehrliche Antwort, ich weiß es nicht, ja, ich weiß es nicht. Verschiedene Gründe, ne? Also wir haben einen ABDA-Präsidenten, der ist gewählt bis 2029 oder 28, 29. Was bis dahin passiert, weiß ja kein Mensch. Und wo wir stehen mit den Apotheken vor Ort, bis dahin kann ich mir nur was wünschen. Mhm. Ob wir da ankommen, wird man sehen. Ne? Und wenn wir das geschafft haben oder schaffen, dass sich was abzeichnet, ne, am Horizont, dass wir mit der Apotheke vor Ort eine Relevanz im Gesundheitswesen haben, dann können wir irgendwann nochmal sprechen, ob ich berufspolitisch noch weiter mich engagiere oder ob vielleicht ganz viele junge, neue Kolleginnen dann auch schon so weit sind, dass sie sagen, jawohl, es sind gute Zeiten jetzt, hier kann ich was bewegen und mithelfen, dass wir aktiv vorankommen und kann schon Stab für Stab übergeben. Also das ist auch für mich jederzeit denkbar, ne? Also ich freue mich sehr, wenn wir Kolleginnen und Kollegen haben, die Lust haben auf den Job, die da mitmachen wollen. Und wer die Letzte, die jetzt da irgendwie an irgendeinem Stuhl klebt, nicht meine Art, sondern wirklich zu sagen, die Besten zur besten Zeit, die sollen es machen. Und das halte ich für eine gesunde Einstellung für uns alle.
Na, ich freue mich sehr, dass du meine Gästin warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch, Julia. Danke. Es war schon, ist ja so kurz angefühlt hat sich's, aber toll, toll. Vielen Dank.
Wenn ihr noch mehr über Apothekerinnen und Apotheker hören wollt oder euch generell für das Thema Pharmazie interessiert, dann lege ich euch einen anderen Podcast von Gesundheit hören ans Herz, nämlich Impact. Da geht es unter anderem um Medikationsfehler und um Wechselwirkungen von Arzneien. Die nächste Folge dieses Podcasts, also von Frau Doktor übernehmen Sie, gibt's am 2. März. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.